Dieses Lied ist ja Ende des 17. Jahrhunderts erst gedichtet worden, aber man könnte sagen, das hätte auch die Urgemeinde singen können, denn da ging es bereits schon genauso zu wie auch in den späteren Jahrhunderten bis zum heutigen Tag, wie wir es gleich im ersten Vers gesungen haben. Sieh, wie die Finsternis bricht herein. Ja, die hat sich schon immer aufmachen wollen. Und da lesen wir auch heute im 5. Kapitel der Apostelgeschichte ab Vers 34 und erkennen darin in diesem Abschnitt, dass das Evangelium trotz aller Widerstände unaufhaltsam voranschreitet. Unaufhaltsam. Niemand kann das Evangelium in dieser Welt stoppen, weil Gott selbst der Führende und Leitende ist. Es heißt hier in diesem Textabschnitt, da stand aber auf im Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, in Ehren gehalten vor allem Volk, und hieß die Apostel ein wenig hinausgehen und sprach zu ihnen, zu denen, die dann noch da waren, ihr Männer von Israel, nehmt euer selbst wahr an diesen Menschen, was ihr tun sollt. Vor diesen Tagen stand auf Theudas und gab vor, er wäre etwas. Und hingen an ihm eine Zahl Männer bei 400. Der ist erschlagen. Und alle, die ihm zufielen, sind zerstreut und zunicht geworden. Danach stand auf Judas aus Galiläa in den Tagen der Schätzung und machte viel Volks abfällig ihm nach. Und er ist auch umgekommen und alle, die ihm zufielen, sind zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie fahren. Ist der Rat oder das Werk aus den Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber aus Gott, so könnt ihr es nicht dämpfen, auf dass ihr nicht erfunden werdet als die, die wider Gott streiten wollen. Da fielen sie ihm zu und riefen die Apostel, stäubten sie und geboten ihnen, sie sollten nicht reden in dem Namen Jesu, und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von des Rats Angesicht, dass sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, und hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hin und her in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesu Christus. Gottes Wort ist nicht gebunden, es geht immer weiter. Das sollte uns auch ermutigen in unserer Zeit, die wir so oft immer das Negative nur sehen und uns lange darüber aufhalten. Wir sollten uns freuen, dass mitten in der Dunkelheit das Evangelium immer weitergeht. Solange es Gemeinde Jesu auf Erden gibt, ist Jesus mit ihr unterwegs, um anderen Menschen die frohe Botschaft zu sagen. Evangelium heißt ja frohe Botschaft, eine Botschaft zum Leben, zum Leben. Auch hier schon kurz nach Pfingsten, wo wir gerade am kommenden Sonntag wieder dankbar daran denken, dass der andere Tröster, der Heilige Geist, zu uns gekommen ist und wohl dem, in dessen Herzen er Raum gefunden hat. Aber damals, gleich nach Pfingsten, gab es die ersten großen Widerstände gegen das Evangelium, gegen die Befreiung. Viele Menschen möchten ja mehr Knechte sein als frei. Ich erinnere mich immer wieder an einen Arbeitskollegen während meiner Studienzeit, wo ich merkte, der hat eine gewisse Begabung, vielleicht auch im elektronischen und im elektrischen Bereich mehr zu machen, als er tat. Und ich bot ihm an, schau mal, hier ist eine Verteilung von Stromkreisen, Sicherung, drahtet, verdrahtet doch mal diese Enden der Drähte mit dieser Verteilung. Ich wusste, er könnte es. Aber er sagt, nein, das will ich nicht. Ich will lieber nur eine Strippe von A nach B ziehen. Ich will keine Verantwortung tragen. Und so geht es ja auch vielen Menschen, die sich zurückziehen, die einfach nicht das wahrnehmen, was sie angeboten bekommen oder wo sie vorangehen könnten. Evangelium ist die frohe Botschaft, Botschaft vom Leben. Denn die Liebe Gottes, und so sehen wir das hier auch bei den Jüngern, den Aposteln, den ersten Gläubigen nach Pfingsten, die Liebe Gottes ist immer stärker als alles. Denn es war die Liebe Gottes, die zu den Menschen kam, zu uns kam, um uns einzuladen, zu umhüllen mit dieser Liebe, mit der Einladung, ich habe alles für dich gemacht, komm her, komm in das Fertige. In manchen Gesprächen muss ich das ja betonen, weil der Mensch leicht immer wieder denkt, Gott kann mit mir nicht zufrieden sein, weil ich das nicht tun kann, was da geschrieben steht. Dann sage ich, naja, sollst du ja auch gar nicht. Wer hat dir gesagt, dass du das tun kannst? Du kannst es nicht tun. Gott in Jesus kann es tun, in dir. Er verlangt nicht, dass du es tust und ein schlechtes Gewissen kriegst, weil du es nicht schaffst. Liebe Gottes lädt ein, sich beschenken zu lassen. Und diese Liebe Gottes ist nicht aufhaltbar. Das lesen wir ja auch schon im Hohen Lied, Kapitel 8, 6b. Die Liebe ist stärker und stark wie der Tod. Die Liebe, die lässt sich auch von der Hölle nicht überwältigen. Deswegen haben wir im Neuen Testament, wir lesen zwar, aber wir lassen es selten pulsieren, immer wieder die Aufforderung, liebet einander, denn dann passiert nichts Böses. Die Liebe tut ja dem Nächsten nichts Böses. Und das ist diese Kraft, die alles vorantreibt, verbindet und die Heilung der Seele offenbar macht, die heil geworden ist in Jesus Christus. Im Korintherbrief schrieb der Apostel Paulus dann auch von dieser Liebe in Vers 7, sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die ist stark, die kann das aushalten. Nur die Liebe kann das aushalten. Auch das Böse um uns herum kann die Liebe aushalten. Die lässt sich nicht zurückdrängen und sagt, das ist ja alles so schwierig hier in dieser Welt, dann werde ich mich auch zurückziehen. Nein, sie geht vorwärts. Sie sucht nämlich Leute, die ein offenes Herz dafür haben und sich gebrauchen lassen von Gott. Die Liebe, sie hört nimmer auf, steht hier. Die hört nicht auf. Da kann ja kommen, wer will. Da kann der Hohe Rat gekommen sein, wie damals kurz nach Pfingsten und sagen, ihr dürft nicht in dem Namen Jesu predigen. Aber dann hat Gott Mittel und Wege, um einfach deutlich zu machen, dass diese Liebe nicht durch menschliche Meinung aufhaltbar ist, durch menschliche Lehren, Verhaltensweisen. Sie waren bedrängt, das müssen wir auch registrieren in diesem Text. Die Gläubigen waren gleich, nachdem sie sich zu Jesus bekehrt haben, bedrängt. Man könnte sich die Frage stellen, oder manche haben vielleicht, die sich nicht zu Jesus bekannt haben, den anderen die Frage gestellt, das habt ihr nun davon, lohnt sich denn das? Sofort, nachdem ihr euch bekehrt, fangen die Schwierigkeiten an. Aber das Geheimnis liegt darin, dass das Gewonnene durch Jesus Christus immer stärker ist als jede Schwierigkeit. Und deswegen gibt es Lob und Dank und Jubel im Herzen der Gläubigen. Das ist der Grund. Wir verschweigen nicht, dass mit dem ersten Tag der Bekehrung gleich die Schwierigkeiten beginnen. Haben wir selber erlebt oder viele könnten das jetzt bezeugen. dass sie Unverständnis, Missverständnis, Ablehnung gleich geerntet haben, nachdem sie gläubig wurden. Sie wurden nicht mit freudigen Armen aufgenommen, manchmal auch nicht von den Religiösen, die dann das Feuer des Geistes dämpfen wollten, weil sie nämlich gar nicht brannten. Dann darf der andere auch nicht brennen. Muss alles negativ geredet werden. Das ist kein verborgenes Geheimnis, diese Anfechtung aus der Welt, auch aus der religiösen Welt. Es ist bis zum heutigen Tag so, dass Christen in irgendeiner Form abgelehnt und bekämpft werden. Wir können das ja oftmals lesen in Abhandlungen, wie sich Christen zu verhalten haben, nämlich nicht christlich. Sie sollen sich dem Menschlichen und dem Geist der Welt anpassen. Dann lassen wir sie in Ruhe. Aber wenn sie christlich werden und Christus verkünden, dann nehmen wir sie aufs Korn und schießen sie ab. In manchen Ländern wird das buchstäblich getan. Aber eines steht fest, und das können wir hier lesen, auch in der Apostelgeschichte, das Feuer des Geistes kann nicht gelöscht werden, auch nicht durch den physischen Tod. Man drohte ja hier den Aposteln an, man hatte sich ja vorgenommen, sie irgendwie auszuschalten, umzubringen. Die müssen wir beiseite schaffen. Aber das Feuer des Geistes, des Heiligen Geistes, des neuen Lebens ist stärker als das natürliche Leben. Die Worte des Hohen Rates konnten also den Missionseifer oder den Eifer der Mission des Vorwärtsgehens nicht aufhalten. Und weil sie diesen nicht aufhalten konnten, überlegten sie, ob sie sie ganz ausschalten könnten, die Person, und dachten, dann würden sie vielleicht den Geist auch aufhalten. Aber selbst wenn die Person ausgeschaltet wird, wirkt Gottes Geist und seine Liebe weiter. Damit rechneten sie eigentlich nicht. Gott lässt seine Gemeinde niemals im Stich. Er lässt sie auch nicht versuchen, über ihr Vermögen. Er führt sie vielleicht mal an die Grenze, so wie die Apostel, die sind ja ins Gefängnis geworfen worden. Und das Wunder der Gnade geschah, dass sie aus dem Gefängnis durch einen Engel geführt worden sind und predigten weiter auf dem Tempelplatz. Und da musste man sie vorsichtig wieder holen, um sie erneut zu vermahnen, dies nicht zu tun. Man drohte ihnen Schläge an, die sie später auch bekamen, und vieles andere. Aber diese Engpässe waren nicht so stark, um den Glauben in ihrem Herzen zurückzudrängen. Und das sollte uns auch ermutigen, Gott lässt das nicht zu, bei keinem von uns, dass wir solche Anfechtungen haben, die den Glauben in uns, die Wiedergeburt, zerstören können. Es geht alles nur bis zu einer bestimmten Grenze. Der Apostel Paulus schrieb es auch in 1. Korinther 10, Vers 13, wo er sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung ereilt. Mehr durfte nicht sein. Nur menschliche Versuchung betreten. Gott ist nämlich getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen. Er macht immer der Versuchung so ein Ende, dass ihr es tragen könnt. Das soll uns auch ermutigen in einer Zeit des Abfalls, der Gottlosigkeit. Da sollen wir uns nicht mit dranhängen oder hängen lassen, sondern wissen, der Herr geht mit dem Einzelnen weiter voran. Wir werden es überwinden können, was sich an Schwierigkeiten in unser Leben stellt. In Psalm 33 können wir Folgendes lesen, wie souverän, und das werden wir nachher auch kurz beleuchten, Gott handelt in dieser Welt. Die Menschen glauben ja manchmal, sie sind selbstständig. Sie entscheiden. Sie können bestimmen, was sie machen. Ist das wirklich so? Im Psalm 33 steht zum Beispiel ab Vers 14, Gott schaut von seinem festen Thron herab und sieht auf alle, die auf Erden wohnen. Also da sind ja nicht nur die Gläubigen gemeint, sondern die Ungläubigen auch. Ne? Er lenkt ihnen allen das Herz. Wo bleibt die Selbstständigkeit? Er merkt auf alle ihre Wege. Und dann wird der Vergleich gebracht, dass ein König, der meint, große Macht zu haben, ihm diese Macht gar nicht hilft. Ein Riese, der große Kraft hat, das hilft ihm auch nicht und er rettet ihn nicht. Rosse oder das, was man mit einsetzen kann, um siegreich zu sein, hilft auch nicht. Ihre große Stärke rettet nicht. Des Herrn Auge sieht auf die, so ihn fürchten, mittendrin. Die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tode. Ihre Seele errette vom Tode. Er lenkt allen das Herz. Und das mussten und durften die Apostel hier auch erfahren. Dass Gott plötzlich das Herz auch derer, die sich nicht öffentlich zu Jesus Christus bekannten, gelenkt hat. Die konnten gar nichts dagegen tun. Sie wurden plötzlich mit hineingenommen in diese ganzen Werdegänge. Gott lenkt das Herz. Dieser Gamaliel war ja ein bekannter Schriftgelehrter in Israel. Viele ehrten ihn, weil er viel wusste. Er stand auch in dem Hohen Rat mit an der Spitze. Und wenn er anfing, etwas zu sagen, hörte man auf ihn. Er war ja mitten unter den Leuten, die Apostel am besten töten wollten. Ausschalten. Ja, stand er mit dabei. Und sie redeten, ja, das wollen wir am liebsten machen. Und dann trat aber der Gamaliel auf und gab etwas zu bedenken. Wir hoffen insgeheim, dass er vielleicht zu den heimlichen Jüngern gehörte, von denen im Johannes 12 steht, dass viele der Obersten an Jesus glaubten, aber sie bekannten es nicht. Dann steht aber ein kleiner, unangenehmer Satz da. Sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen als bei Gott. Deswegen haben sie nicht gesagt, wir glauben auch an diesen Christus, an diesen Messias. Vielleicht war er so einer, der dann verhindern wollte, dass die Apostel getötet werden. Nikodemus kam auch bei Nacht, da wo ihn keiner gesehen hat. War auch so ein heimlicher Jünger. Ja? Aber ich sage lieber noch ein heimlicher Jünger als ein unheimlicher Jünger, von denen Paulus auch zu reden wusste. Er sagt ja, unter falschen Brüdern, das waren unheimliche Jünger. Da habe ich am meisten zu leiden gehabt, unter falschen Brüdern. Er wollte der Gamaliel das Blutvergießen verhindern. Es war ein weiser Mann, auf den sich sogar der Apostel Paulus später in seiner Verantwortungsrede vor dem Volk in Jerusalem, die ihn ja auch töten wollten, berief. Er sagt, ich habe zu den Füßen dieses Gamaliel studiert und gelernt, Apostelgeschichte 22. Ich gehöre eigentlich zu euch. Dieser Mann, der hat mich unterrichtet, aber seine Unterrichtung führte letztlich dazu, dass ich auch den Messias kennenlernte, Ich war auf der Suche. Gamaliel erkannte ganz gewiss nicht nur die Losung von heute, sondern alles, was damit zusammenhing in 5. Mose 18, wo es heißt, ja, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Er wird ihn euch senden. Er hat das gekannt, der Gamaliel. Er hat darüber nachgedacht. Und vielleicht nahm er an, ist es dieser, den sie dort verkündigen. Eines ist deutlich, der Herr lenkte das Herz des Gamaliel, dass der sowas sagen musste. Mitten in einer Schar, die meinte, die Apostel müssen wir ausschalten. Gott lenkte sein Herz. Gamaliel, jetzt bist du dran. Auch wenn du dich nicht geoutet hast, zu mir zu gehören, musst du jetzt reden. Musst du jetzt reden, denn ich bin ja für die Apostel. Ein Parallelbeispiel, das leuchtet in diesem Zusammenhang richtig hervor, ist in Johannes 11, Vers 49, wo jemand, der auch hoher Priester war, der Kaiphas, das Herz gelenkt bekommen hat von Gott. Er selber wollte Jesus umbringen. Aber er hat es gesagt durch den Geist Gottes. Er weissagte, steht dort geschrieben. Es ist doch besser, es stirbt einer fürs Volk. Gott hat die Anordnung gegeben, das zu sagen. In diesem Zusammenhang ist mir eingefallen, wie töricht das ist, dass Menschen, religiöse Menschen auch gesagt haben, die Juden sind Gottesmörder. Wenn wir von Mord sprechen wollen, dann müssen wir sagen, Gott ist der Mörder seines Sohnes. Er hat die Anweisung dazu gegeben. So, dass der Kaiphas das sogar sagen musste. Der muss sterben. Und Jesus wusste, dass er geopfert wird. Wir sagen ja nicht Mörder, aber wir sagen Opfer. Gott hat das bestimmt. Komm, Kaiphas, das musst du jetzt sagen. Der wusste gar nicht. Er weissagte durch den Heiligen Geist. Hier sehen wir, wie souverän Gott handelt. Er lenkt die Herzen. So wie er will. Er benutzt sogar die Feinde des Evangeliums dazu, Ordnung in gewisser Hinsicht zu schaffen oder Bewahrung zu wirken, wie durch Gamaliel. Nein, tut denen nichts. Tut denen nichts. Gott lenkt allen das Herz. Es sollte uns ganz persönlich auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ganz persönlich ermutigen, dass wir nicht irre werden an den widrigen Umständen, in denen wir stehen. Mitten unter den Widersprechern, die uns vielleicht angreifen mit Worten. Wir sollten einfach sagen, Herr, du hörst es, du siehst es, du lenkst allen das Herz. Du wirst mich nicht allein lassen. Gamaliel musste etwas tun, was er vielleicht gar nicht tun wollte. Er musste darauf hinweisen, dass man sich vor Gott fürchten müsste, die Gottesfurcht. Denn er zeigte ja hier auf und sagt, passt auf, das Werk könnte ja von Gott sein. Und wehe dem, der dann dagegen aufsteht, wehe dem. Dann könntet ihr solche werden, die gegen Gott kämpfen. Wollt ihr das? Also er bezeugte einfach, dass das gefährlich ist, gegen Gott zu kämpfen. Er wurde plötzlich gebraucht, um das deutlich zu machen. Und er machte zugleich auch deutlich, dass das, was nicht von Gott ist, keine Zukunft hat. Geht unter. Der predigte das alles. Er ermutigte sozusagen noch die Apostel. Die hörten hin. Ach, was sagt er? Ja, eben. Alles, was nicht von Gott in Jesus Christus, das hat keine Zukunft. Da brauchen wir uns gar nicht aufregen. Ja, und dann nannte er ja hier den Teudas und den Judas. Schaut mal, das ging eine Weile augenscheinlich gut. Und was war das Ende? Weg, aus. Und so müssen auch wir in unserer Zeit handeln. uns nicht mit an den Schwierigkeiten aufhalten, sondern sagen, Herr, ist es nicht von dir, das hat gar keinen Bestand. Das geht unter. Früher oder später geht's unter. Das Einzige, was von uns gefordert ist, Geduld. Geduld. Warten. Seid stille dem Herrn und wartet auf ihn. Geht alles unter, was nicht von ihm ist. Aber wenn da etwas ist, was ich verdächtige, es könnte nicht von Gott, sondern ist vielleicht doch von Gott, und ich stehe dagegen auf, weil ich selber Hand anlegen will, dann werde ich ein Widersacher Gottes. Wir müssen Geduld haben, so wie es der Herr Jesus auch in Matthäus 13 sagte. Er hat ja vieles in Beispiele gekleidet, damit wir Menschen das besser verstehen. Und viele Gleichnisse sind auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Und da ging es hier auch wieder um einen Vergleich. Wie ist das zu sehen mit der Entwicklung des Reiches Gottes? Matthäus 13, 25. Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut dazwischen, zwischen den Weizen, und ging davon. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach, das hat der Feind getan. Da sprachen sie, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Nein, nein. Auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut, bindet es in Bündlein, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheuer. Also hier sagt der Herr Jesus, nur Geduld. Das, was nicht von mir ist, wird sowieso untergehen. Da seid ihr gar nicht gefordert, das zu verändern. Wartet nur auf mich. Ich mache das schon, denn ich lenke die Herzen. Gott lenkt die Herzen und die Situation. Er kommt ja nie zu spät, auch in unserem ganz persönlichen Leben nicht. Er kommt nie zu spät, nie. Wir halten es oftmals für zu spät. Aber wenn ich im Rückblick unser Leben betrachte, muss ich ihm sagen, nie zu spät. Nie zu spät. Ich war ungeduldig. Aber Gott kam nie zu spät. Zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Handlung, die richtige Offenbarung, die richtige Fürsorge. Immer zum richtigen Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt, wo man persönlich auch etwas lernen sollte. Gott wäre es ja ein kleines, uns auf einen Schlag sofort zu beschenken mit allem, was wir denken, dass wir brauchen. Heute könnte alles da sein. Aber er tut es nicht, um unser Vertrauen zu prüfen zu ihm. Ob wir rumzappeln und sagen, Mensch, jetzt geht's aber nicht weiter. Oder ob wir sagen, Herr, du weißt den Zeitpunkt, wann die Hilfe einsetzen muss. Du weißt es. Erziehe mich auch darin. Jesus selbst warnte vor den falschen Propheten, die sich da aufmachten oder aufmachen bis zum heutigen Tag und dies eine Ziel haben, so wie er eben auch dort bei den Aposteln ein Ziel haben, sie vom Glauben an Jesus wegzuführen. Die falschen Propheten haben keine andere Aufgabe. Sie haben nur die Aufgabe, diejenigen, die das Zeugnis von Jesus Christus haben, von diesem Zeugnis zu trennen. Deswegen machen sie sich im religiösen Gewand auf. Denn ansonsten würden ja die Gläubigen vielleicht gar nicht auf sie hören. Weil man ja gleich sieht, das sind ja Weltmenschen, ja? Ach, da hören wir gar nicht erst hin. Nein, da müssen wir so wie ein Wolf im Schafspelz kommen, im religiösen Gewand, um möglichst zu verhindern, dass das Zeugnis des Evangeliums von der Auferstehung Jesu Christi nicht weiter gelebt und gesagt wird. In Matthäus 24 lesen wir da einige Stellen in Vers 5 oder 23 bis 26, wo der Herr sagt, wenn man zu euch sagt, der Herr ist da in der Kammer und da, hört nicht drauf. Hört nicht drauf. Wenn Jesus wiederkommt, dann merkt es der wiedergeborene Gläubige schon selber. Da braucht er auf die Suche gehen. Der merkt das. Der ist dabei. Der muss nicht gucken, ist er schon da oder ist er schon hier? Nein, muss er nicht. Er weiß es genau in diesem Augenblick, wenn Jesus kommt. Darum hat Paulus auch in diesem Kontext gesehen, zu Timotheus gesagt, wegen dieser großen Schwierigkeiten, die in dieser Zeit auf ihn zukommen könnten, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir vertraut ist. Mit anderen Worten, nicht nur, was du gelernt hast, studiert hast, sondern was du mit deinem Heiland erlebt hast. Bleibe bei dem. Lass dich davon nicht wegbringen. Und die Apostel sollten in dieser Situation auch bei dem bleiben, was ihnen offenbar geworden ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie sollten dabei bleiben, dass es keinen anderen Weg der Erlösung gäbe, außer durch das Kreuz Christi. Außer durch das Kreuz Christi. Man wollte ihnen ja nahe bringen, dass die Werke und das gute Leben, Pharisäer waren ja eigentlich in gewisser Hinsicht ganz nette Leute. Warum? Nach der babylonischen Gefangenschaft waren sie die Ersten, die, nachdem die Propheten aufgehört haben, die nach dem Exil lebenden Propheten nicht mehr geweissagt haben, dass sie jetzt auf Gottes Wort hinwiesen und sagten, wir müssen die Gebote halten. Aber dann entartete das und dann haben sie sich ihre eigenen Gedanken gemacht über den Inhalt der Gebote und wie man sie am besten erfüllt und haben noch diese ihre eigenen Gedanken erhoben, als ob Gott Mose das mündlich gesagt hätte und stellten es dem Worte Gottes gleich. Deswegen waren sie auf der einen Seite schon positiv, aber auf der anderen Seite abgedriftet, weil ihre Gedanken plötzlich über Gottes Wort standen. Und sie forderten natürlich ein, das müsst ihr so machen, wie wir es euch sagen. Anders könnt ihr mit Gott nicht in Verbindung kommen. Und die Apostel sagten, nein, wir bekennen Jesus. Er ist der einzige Weg. Im Kolosserbrief hat der Apostel Paulus das dann auch so deutlich gemacht. Und alle, die sich darauf berufen, werden auch weiter geführt auf dem Weg des Glaubens. Und das Evangelium wird in ihnen nicht zum Schweigen kommen und durch sie auch nicht zum Schweigen kommen. Kolosser 2, Vers 14. Es ist ausgetilgt die Handschrift, die gegen uns war, die durch Satzungen entstand und uns entgegen war, und er hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. Es geht um das Kreuz, ja? Das Kreuz. Allein das Kreuz hat uns frei gemacht zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Nicht unsere guten Taten und Werke, die Pharisäer in den Mittelpunkt stellten. An die Epheser schrieb der Apostel Paulus auch in Kapitel 2, Vers 16, Gott hat beide versöhnt in einem Leibe, in dem Leibe Christi, durch das Kreuz, Juden und Heiden. Er hat die Feindschaft getötet durch sich selbst, durch das Kreuz. Und das war das, was die Apostel dort verkündigten und worüber sie zum Schweigen gebracht werden sollten. Und es heißt auch, den denkenden Menschen in ihrer Philosophie ist genau dieses Kreuz eine törichte Sache. Den Griechen ist es Torheit und den Juden war es ein Ärgernis. Und zwar den Juden, die gesagt haben, ich muss die Gebote halten. Das war ärgerlich. Dadurch komme ich nicht zu Gott, sondern durch das Kreuz. Ich muss bekennen, dass ich nichts machen kann, um zu Gott zu kommen. Das ist ja ärgerlich. Ich wollte doch gerade so ein anständiger Mensch sein. Besser als die anderen, nicht? Wir kennen auch diese Frage, die Jesus dem Petrus stellte. Und manchmal muss er sie uns vielleicht auch stellen. Hast du mich lieber als die anderen? Ist es so? Hast du mich wirklich lieber? Schau doch mal dein Leben an, was du fabriziert hast. Dann musst du sagen, lieber kannst du mich bestimmt nicht gehabt haben. Denn dann wärst du nicht so eigenmächtig gewesen und hättest deine Handlungen über mein Wort gestellt. Hast du mich lieber? Petrus wurde immer kleiner, so wie wir ja auch, und sagen, danke Herr, dass du uns das jetzt nicht zurechnest. Nein, wir haben dich nicht lieber als andere. Wir sind dankbar, dass du uns liebst. Die christlichen Verführer, auch damals oder im christlichen Gewand lebende Verführer, sie wollten eines nicht, das ist das Kreuz. Und das hat der Apostel Paulus auch deutlich gemacht und hat es erkannt in Galater 5. Da schrieb er auch darüber, dass genau das, was sich hier nach Pfingsten abspielte, das Kreuz darf nicht sein. Alle hätten doch dankbar sein können. Danke, Geschenk, Kreuz, Gnade. Wunderbar, das will ich doch haben. Und er sagte dann hier zu den Galatern, die dann doch wieder sich beeinflussen ließen und zurückfielen in die Gesetzlichkeit, na ja, wenn ich jetzt die Beschneidung des Gesetzes weiter verkündige, dann müsste ja eigentlich das Ärgernis des Kreuzes aufhören. Ist ja ärgerlich, nicht, das Kreuz. Allerdings, sie haben ihn, obwohl er ja auch Timotheus beschneiden ließ, sie haben ihn trotzdem weiterverfolgt. Ja? Das Kreuz ist so ärgerlich. Und dann sagt er weiter in Kapitel 6, Vers 12, Vers 11, seht, mit vielen Worten habe ich euch geschrieben, mit eigener Hand, die sich wollen angenehm machen nach dem Fleisch. Die also das Kreuz nicht wollen, die wollen Ruhm an den Menschen haben. Oh, da habe ich ja einen für mich wieder gewonnen. Mein Jünger. Die wollen sich angenehm machen nach dem Fleisch. Die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht mit dem Kreuz Christi verfolgt werden. Das war die ganze Spannung. Und diese Spannung hält bis zum heutigen Tag an. Diese vielen Diskussionen über Christliches und was darf man, hat nur einen Sinn, man will das Kreuz nicht. Alle, die das Kreuz annehmen, die kennen solche Diskussionen gar nicht. Weil sie als Mensch völlig kapituliert haben vor Gott und sagen, alles Herr bist du. Ja, brauche ich gar nicht mehr diskutieren. Und wenn du sagst, ich gehe rechts rum, dann gehe ich rechts rum. Weil ich das Kreuz liebe. Du hast mich frei gemacht. Wenn du sagst, geh da lang, dann gehe ich da lang. Brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Die alle Diskussionen haben eigentlich den Hintergrund, wir wollen das Kreuz nicht. Denn da ist doch alles geschehen und offenbart worden, was schlecht ist und was gut ist. Gamaliel wurde in seinen Aussagen ein Zeuge, dass es falsche Lehren gibt. Er hat das nämlich aufgezählt. Da waren doch Leute. Es war falsch. Also, es ist ja manchmal sehr seltsam, wenn man das sieht. Er musste Zeugnis geben, dass man Gottesfurcht haben muss. Und er musste Zeugnis geben, dass es falsche Lehren gibt. Vielleicht hat Gott das so gemacht, dass die anderen auch darüber nachdachten, was sie eigentlich dort machen. Ob das nicht auch eine falsche Lehre ist? Ja. Der eine ist erschlagen, der andere ist umgekommen. Und hier bei dieser Gelegenheit sollte nochmal eine Prüfung stattfinden bei den Einzelnen. Was tun wir eigentlich hier? Wen beschuldigen wir, dass sie die frohe Botschaft verkünden? Wollen wir das hindern? Hilfe wird den Menschen zuteil, innerlich und äußerlich. Ja. Manchmal dürfen die Widersacher auch etwas Handfestes an uns vollführen. Aber eins können sie nicht erreichen. Sie können uns nicht die Freude an der Erlösung nehmen. Was haben sie mit den Aposteln gemacht? Ja, also gut, töten werden wir sie nicht, aber wir geißeln sie, wir stäuben sie. Wir lesen da in 5. Mose 25, das kann man so nachlesen, wenn jemand dort für gottlos oder in gottlosen Handlungen verstrickt gehalten wurde, durfte man ihn züchtigen. Nach dem Maß, wie man ihn für gottlos hielt. Ne? Man durfte allerdings nicht mehr als 39 Schläge geben, 40 weniger 1. Aber man könnte sagen, Mensch, dem geben wir jetzt 10, dem geben wir jetzt 20. Der muss gedemütigt werden in seiner Haltung. Und das haben sie getan. Das haben sie getan, weil sie dachten, naja, vielleicht können wir sie doch noch ein bisschen zügeln. Aber dann geschah das wieder ein Wunder vor ihren Augen. Die Jünger bewiesen, dass der Geist des himmlischen Vaters in ihnen stärker ist als alle äußeren Schwierigkeiten, Krankheiten, Ängste, Schmerzen. Nachdem sie gegeißelt worden sind, bestäubt worden sind, steht hier, sie gingen fröhlich davon. Das ist eigentlich ein Widerspruch, sowas gibt es nicht. Wenn mir einer eine Schelle haut, dann gucke ich erstmal sehr ängstlich, ich weiß nicht, ob ich dann gleich lachen kann. Ja, die haben sich ja auch nicht gelacht in dem Sinne. Aber man sah ihnen an, dass die innere Freude nicht kaputt gegangen ist. Sie ging fröhlich von des Rats, aus dem Rat heraus, vor deren Angesicht. Das kriegten die mit. Sie merkten genau in dem Moment, dass das, was Jesus gesagt hat in Matthäus 5, genau stimmt. Matthäus 5 in der Bergpredigt, selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das Himmelreich ist ihr. Die können verfolgt werden, aber das Himmelreich kann ihnen nicht genommen werden. Das Himmelreich ist ihr. Oder eben in Lukas 6 lese ich da in diesem Zusammenhang das nochmal. Diese Freude, die da herausbrach, die ist ja nicht von den Menschen. Das war ja nicht so ein Schauspiel, dass man sagt, siehste, hast du mich doch nicht gekriegt und so weiter. Nein, das war ein echtes Leben. Leben in ihnen, die diese Freude ausgelöst hat. Lukas 6, 22, da sagt der Herr auch, selig seid ihr, so euch die Menschen hassen und absondern. Und schelten euch und verwerfen euren Namen als einen Bösen, um des Menschensohnes willen, weil ihr an mich glaubt. Freut euch alsdann und hüpfet, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, desgleichen taten ihre Väter den Propheten auch. Genau das erlebten sie, sie gingen freudig von des Rats Angesicht, waren gerade verprügelt worden. Stellt euch das mal vor. Das ist der Geist Gottes in den wiedergeborenen Menschen. Das ist Gott, das ist nicht der Mensch mehr. Hier handelt Gott und er steht zu den Seinen. Jakobus hat es ja auch geschrieben, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Es sind so widersprüchliche Aussagen, aber erlebbar, dass es so ist. Dass es so ist. Denn um des Namens Jesu willen verachtet werden oder leiden, ist sogar ein Vorzug, ein Segen. Ist ein Segen. Ich denke dann an diese Worte, ich komme da langsam zum Schluss, will da noch sagen, Jesus sprach zu Petrus, du wirst Gott preisen. Wieso? Wie? Ich? Ja? Indem du, wenn du alt bist, geführt wirst, wo du nicht hin willst. Er wurde ja gekreuzigt. Du wirst damit Gott preisen. Durch dieses Leiden. Auch wieder widersprüchlich von den Worten her. Aber ein Segen. Ein Segen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn Gott jemand in eine gewisse Situation stellt, auch des Leidens, wodurch er wiederum den Herrn ehrt und ein Zeugnis der Gnade Gottes werden kann. Nicht jeder kann sich das aussuchen, wo und wie er leidet. Nicht jeder kann sagen, naja, ich will mal auch in den Nahen Osten gehen und mir einen Kopf abschlagen lassen. Ich möchte doch für Jesus leiden. Nein, nein, so nicht. Sondern Gott führt auch seine Gläubigen, so wie er es will. Der eine darf da leiden, der andere darf so leiden. Den dritten nehme ich ein wenig heraus. Das macht alles der Herr. Und deswegen hat er auch zugelassen, dass die Apostel geschlagen worden sind. Er hätte das auch verhindern können. Hätte nicht stattfinden müssen. Aber er hat es zugelassen, weil diese Freude des neuen Lebens dadurch noch sichtbarer aus ihnen herausstrahlte als zuvor. Sie waren froh, leiden zu dürfen. Und hier verstehen wir diese seltsamen Worte im Römer 5, Vers 3 und 5 bis 5. Wir rühmen uns auch der Trübsale. Das Wort rühmen müssen wir da in Zusammenhang bringen. Wir sind dankbar auch dafür. Wir lernen was und andere kriegen was mit. Das Letzte niemals zurück. Die Folge der Trübsal über die Apostel war, dass sie das Wort noch fleißiger predigten. Die haben nicht gesagt, oh, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, jetzt müssen wir ein bisschen uns bedeckt halten. Nein, sie lehrten jetzt noch freudiger, nachdem ihnen das verboten war, nachdem sie geschlagen worden sind, nachdem sie frei kamen, obwohl sie ja getötet werden sollten von den Mitmenschen. Sie lehrten noch freudiger. So sollen auch wir in unserer Zeit freudiger im Leben mit Jesus sein, trotz aller Schwierigkeiten. Wir sollen uns nicht zurückziehen, nicht verzagt sein, sondern sagen, Jesus bleibt der Herr. Wir wollen entschieden sein, frei vom Ballast der Sünde und Werkzeuge in des Herrn Hand. Denn Unentschiedenheit würde zur Glaubensmüdigkeit führen, zur Trägheit im Dienst für den Herrn, zu einer depressiven Haltung. Entschiedenheit setzt Freude frei, Kraft frei. Der Herr bekennt sich dazu. Jesus Christus gab sein Leben ganz, nicht nur zu einem Teil. Er gab es ganz hin. Und er sagt, gib jetzt dein Leben auch in meine Hand, ganz. Das macht uns froh. Wir haben diese Beispiele, kurz nach Pfingsten ging das schon los mit dieser Verfolgung. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne, heute ist dasselbe. Und die schwierigsten sind manchmal die Religiösen. Geben wir auch zu. Anderer Religion oder sogar christlich verbrämt. Aber dennoch, der Herr sieht das. Er bewahrt seine Glaubensschar. Darum hörten sie nicht auf zu predigen das Evangelium von Jesus Christus und wir sollen das auch gleich tun. Denn der Glaube an Gott, die Botschaft des Evangeliums, kann nicht aufgehalten werden. Soweit zu diesem Abschnitt. Ich freue mich, dass wir auch die Abschnitte zuvor betrachtet haben und nun sehen, wie die Werdegänge weitergehen. Ja, das ist ja so wie bei uns in unserer Zeit. Und wir sollen ermutigt sein.